schaue ich mir immer wieder gern mal so Tierfilme an, wie das da so zugeht. Es gibt ja kluge Leute, die setzen sich da ins Gras und filmen alle möglichen Tiere. Und ich finde das ganz toll, dass man da viel dabei lernen kann. Aber ich habe auch darüber gelesen, und zwar über afrikanische Wildhunde. Und zwar, wenn die sind ziemlich groß, die haben lange Beine, sind ziemlich schlank, man denkt, die kriegen nichts zu fressen, aber die sehen halt so aus. Und die jagen im Rudel. Und zwar meistens, also bis zu 50 Tieren sind das. Die gehen immer zusammen auf die Jagd und die arbeiten perfekt zusammen. Da gibt es welche, die jagen die Tiere, die sie schnappen wollen. Andere warten an der Seite, wieder andere greifen frontal an. Wie sie das besprechen, das hat man, glaube ich, noch nicht ganz erforscht. Aber es funktioniert hundertprozentig, denn sie schaffen es, ein Tier, das sie ausgesucht haben, abzusondern. Und dann wechseln sie sich ab. Andere, die schon ein paar hundert Meter oder einen Kilometer oder was gejagt haben, die ruhen aus, andere kommen, jagen weiter, bis das Tier irgendwann einfach zusammenbricht. Das kann nicht mehr rennen oder bis es aufgibt. Und alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Natürlich ist es im gewissen Sinne ein bisschen grausam, aber so ist es eben, wie Gott das geschaffen hat. Aber die Tiere, da gibt es eine Rangordnung und untereinander leben sie sehr innig zusammen. Die Jungen, die da geboren werden, die werden von allen großgezogen. Alle leben im Rudel, sie machen alles zusammen, sie leben zusammen, sie jagen zusammen, sie teilen zusammen. Und ich fand es irgendwie ein tolles Beispiel für ein gelungenes, fast perfektes Miteinander. Ja? Sie leben ganz innig miteinander und doch haben sie einen perfekten Plan, wie sie immer zum Ziel kommen. Sie kommen immer zum Ziel. Es gibt so gut wie keine missglückte Jagd. Es klingt bei ihnen, sie kommen immer zum Ziel. Das hat mich fasziniert. Und genauso ich denke, das ist auch irgendwo ein Beispiel für uns. Und auch so ein gutes Miteinander habe ich eben auch bei Nehemia gefunden, wie man da auch so stimmig zusammengearbeitet hat beim Wiederaufbau der Mauer in Jerusalem. Und damit man das ein bisschen einordnen kann, wo das hingehört, will ich mal das halbe Alte Testament so mit ein paar Worten und mit ein paar Sätzen zusammenfassen. Also uns sehr geläufig ist ja das Reich Israel als großes Reich unter Saul und David und Salomo, wo das Reich Israel sehr einflussreich war, eigentlich die dominierende Macht in der Region, aber durch verschiedene Gründe, hauptsächlich, dass sie von Gott abgefallen sind, ist das Reich zerbrochen in zwei Teile. Der Teil im Norden ging es schon sehr früh in die Gefangenschaft und der Südreich, das sogenannte Südreich, dann im Jahre 586. Und dann war erstmal Ruhe in Israel, da war nichts mehr groß vorhanden. Die ersten Rückkehrer kehrten circa 50 Jahre später zurück, aber Nehemia nochmal 100 Jahre später, im Jahre 445, ging er nach Jerusalem. Und jetzt hören wir mal hinein, warum, was da passiert ist. Ich lese mal aus dem Buch Nehemia im ersten Kapitel die ersten paar Verse. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zurück dahin in die Gefangenschaft nach Susa, wo sie da noch waren. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems, die liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels. Wir könnten jetzt noch weiterlesen, er tut Buße für die Sünden, die sie als Volk getan haben. Und er beschließt zu helfen. Das wäre jetzt wieder eine extra Predigt über Berufung oder ich sehe eine Not, er sieht eine Not und er fragt nicht lange, muss ich da helfen? Nein, er fühlt sich direkt berufen, da was zu machen und er beschließt nach Israel, also nach Jerusalem zu gehen und die Ältesten, die Ratsherren, die Vornehmen, die Priester, die dort schon waren, die schon zurückgekehrt waren, zu ermutigen, doch die Mauer wieder aufzubauen, ja? Weil sie eben gelebt haben. Das können wir nochmal lesen im zweiten Kapitel, Vers 17 und 18. Da sitzt er schon direkt vor den Leuten und ihr seht das Unglück, in dem wir sind in Jerusalem. Es liegt wüst und leer und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems aufbauen, damit wir nicht wieder ein Gespött sind. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand des Gottes über mir gewesen ist. Dazu auch die Worte des Königs, der hatte ja auch versprochen, Hilfe zu geben und Holz zu schicken und so weiter. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und als es Kritik gab von anderen Leuten, da sagten sie denen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Ich finde das so toll. Also das ist alles noch in der Vorgeschichte, vorab, bevor ich eigentlich die eigentliche Predigt beginne. Aber ich finde eigentlich, deren Weg dahin finde ich so toll. Das ist nämlich dann schon auch die Basis für das, wie man zusammengearbeitet hat. Die waren sich alle einig. Nicht nur Nehemia wollte das. Gott hat es ihm aufs Herz gelegt und durch ihn den Menschen dort. Und dann haben die Oberen, sage ich mal, die Chefs, haben das Kommando gegeben. Ja, wir wollen das machen. Und man liest gar nichts darüber, das ist interessant, man liest gar nichts darüber, dass die da irgendwas befehlen mussten. Wenn man dann anfängt im dritten Kapitel, dann haben sie schon alle angefangen zu bauen. Das fand ich so interessant. Ja? Und da haben sie wirklich angefangen zu bauen. Und wir lesen im Kapitel 6, nach 52 Tagen war die Mauer fertig, sie war wieder aufgebaut. Ja, in 48 Teams haben sie gebaut, in verschiedenen, und haben auch nicht nur die Mauer, auch 12 Tore wieder aufgebaut. Ja, Stadtmauer muss man sich vorstellen, wie wir das auch kennen, hohe Mauer, Tore rings in bestimmten Abständen. Und da gehen wir jetzt ein bisschen dran entlang. Als erster Punkt wollte ich sagen, ein gutes Miteinander, das lebt von der Vergebung. Und ich möchte anfangen mit dem Schaftor. Das Schaftor war in Jerusalem, auf dem Stadtgebiet, als Teil der Mauer, ganz im Norden. Ich könnte jetzt, hätte auch wieder eine Karte zeigen können, aber ich habe jetzt darauf verzichtet, das verwirrt vielleicht nur. Stellt euch vor, ganz im Norden der Stadt, da war das Tor, das hieß Schaftor. Ja? Und da kamen die Menschen durch dieses Tor von außerhalb nach Jerusalem, um in Jerusalem zu opfern. Und es ist ein ganz symbolisches Tor deswegen. Denn interessanterweise wurde dieses Tor von einem Hohepriester, wie wir da in dem Text auch lesen können, Eliashib und seinen Mitpriestern, wurde genau dieses Tor aufgebaut. Und sie haben das Konstruktion gemacht, sondern eben auch das Holztor eingesetzt und haben das dann auch wieder geweiht, ja, und haben es ihrer Bestimmung übergeben. Warum? Sie mussten ja ein besonderes Interesse haben, dass genau dieses Tor voll funktionsfähig ist, weil da sind die Leute von außerhalb nach Jerusalem gekommen mit ihren Opfertieren, ja, die sie vielleicht auf der Schulter getragen haben. Und somit war dieses Tor die Bedingung für ein intaktes geistliches Leben, intaktes geistliches und religiöses Leben in Jerusalem. Weil durch dieses Tor sind, wie ich sagte, alle Außenstehenden, die nicht da gewohnt haben, reingekommen mit ihren Opfertieren. Da war gleich der Tempelbezirk, sind dann dahin gegangen und haben dort ihre Tiere geopfert. Ich fand das so interessant, denn das muss ja funktionieren. Wenn das kaputt ist oder von irgendwelchen Banditen belagert wird oder sonst irgendwas, dann kann das religiöse Leben nicht in normaler Weise funktionieren. Und deswegen musste das unbedingt am Anfang auch repariert werden. Also wir könnten sagen, die Menschen sind beladen, wie sie waren, mit ihren Tieren, ich möchte noch kurz daran erinnern, im Alten Testament war es ja so, dass man für bestimmte Sünden ganz bestimmte Tiere opfern musste. Das kann man nachlesen in Mose 2 und 5, wer das möchte. Sehr ausführlich alles beschrieben. Aber sie sind also gekommen mit ihren Tieren und ich fand das auch ein schönes Bild. Sie konnten physisch ihre Tiere dann abladen und durch die Opferung konnten sie auch ihre Sünden ganz normal, wie Gott das vorgesehen hatte, in dem ganzen Ablauf da abladen, nicht irgendwo, sondern in Jerusalem, am Tempel, wo auch Priester entsprechend da waren, die sich damit beschäftigt haben. Somit ist es einfach wichtig, durch dieses Tor zu gehen für die Menschen, um ihre Sünden dort abzuladen. Und ich fand das auch ein wichtiger, interessanter Punkt für uns. Also wir wollen ja auch, dass wir sozusagen auch unsere Sünden abladen können. Ja? Und interessanterweise wird in der Bibel, also sie mussten vielleicht ein Lamm opfern, damit ihre Sünden vergeben worden sind. Und für uns ist auch das Lamm Gottes geopfert worden, um für unsere Sünden zu bezahlen. Das fand ich so ein schönes bildlich, das passt das sehr symbolisch auch sehr gut zusammen. Und das Lamm Gottes, das steht für Reinigung und Erneuerung und vor allen Dingen für Vergebung. Und wenn wir Menschen bitten, in unser Haus jetzt vielleicht hierher zu kommen, dann hoffentlich finden sie auch hier in unseren Räumen hier auch genau dieses Lamm Gottes, diesen Jesus und können reinkommen mit ihren Lasten und auch symbolisch denken wir jetzt daran, sie legen diese Opfertiere ab, also sie legen ihre Sünden ab und finden hier Vergebung und Errettung. Und somit steht dieses Tor für mich jetzt in erster Linie und als am Anfang für die gemeinsame Basis eines funktionierenden Miteinanders, nämlich die Vergebung. Die Vergebung ist die Basis für alles Weitere. Es ist die Grundbedingung in unserem christlichen Miteinander. Und in diesem Lamm Gottes haben wir eben auch, ja, wie ich schon sagte oder angedeutet habe, Erneuerung und Reinigung und Rechtfertigung. Gemeinsam können wir immer wieder aber auch zu diesem Lamm Gottes kommen, als wiedergeborene Christen und können gemeinsam dann entsprechend am Werk Gottes arbeiten, so wie sie es gemacht haben. Also es ist ja nur ja, auch eine starke Bildersprache, wollte ich sagen, aber es ist eben auch wichtig, dass wir das verstehen, dass die Vergebung eben das Fundament für ein gutes Miteinander ist. In einem guten Miteinander hilft man einander und ergänzt sich einander. In dem ganzen Kapitel 3, wir werden das nicht lesen, das sind viel zu viele Verse, das würde auch sehr lange dauern, ich zitiere nachher noch einzelne. Da kann man je nach Bibelübersetzung ungefähr 28 Mal das Wort nebeneinander finden. Also sie haben, da heißt es dann, sind so Verse, und neben dem hat der gebaut und neben dem hat der gebaut und neben dem hat der gebaut. Und ich fand das sehr interessant, sie arbeiten alle nebeneinander und sie sind gar keine Fachleute. Ich komme dann nachher noch einmal darauf zurück, sind einfach Menschen, die da gelebt haben. Und dieses Nebeneinander, das hat für mich die Bedeutung gehabt, dass man auch den anderen neben sich einfach so arbeiten lässt, wie er mauert. Er ist gar kein Maurer, er ist gar kein Zimmerer oder sonst was. Ja? Aber er hat seinen Teil der Mauer zugewiesen bekommen. Und man fängt nicht, wir lesen da nicht, dass die einander kritisiert haben. Man liest nur, der hat hier gebaut und der hat da gebaut und der nächste hat dort gebaut. Wenn sie brauchen einander, sie brauchen auch das Miteinander, denn alleine würden sie nichts ausrichten. Würde vielleicht der Teil der Mauer gebaut und der, aber dazwischen wären immer noch große Lücken und das würde nichts bringen. Und jeder ist wichtig. Jeder hat seinen Teil, wo er baut und der andere lässt ihn leben, lässt ihn bauen oder unterstützt ihn. Und im Neuen Testament haben wir auch viele solcher Verse wo Jesus uns auch oder Paulus uns auch darauf hinweist, vielleicht möchte ich ein paar lesen, hier aus Philipper 2 zum Beispiel: So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, aus Römerbrief. Die geschwisterliche Liebe untereinander sehr herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wenn man da nebeneinander baut, man lebt nebeneinander, man arbeitet nebeneinander, man dient nebeneinander und miteinander vor allen Dingen, nicht gegeneinander, wie leider manchmal bei uns das so vorkommt. Ich habe darüber gelesen, über diese großen Mammutbäume in Kalifornien, wie sie da stehen, an der Küste, manche schon tausende von Jahren alt, wie man sagt, und zum Teil fast 100 Meter hoch. Die sind so groß oder so breit, dass man, glaube ich, in einigen sogar ein Tor reingemacht hat, wo man durchfahren kann mit dem Auto. So groß sind die. Die stehen kerzengerade, die haben ein Riesengewicht, die schwitzen irgend so ein Harz aus, habe ich gelesen, das Insekten tötet. Also, und wenn durch den Wind oben was rausbricht, dann haben sie die Möglichkeit, wieder einen neuen Wipfel selber zu bilden. Ja? Aber das Wichtigste, sie kommen immer nur in Gruppen vor, niemals alleine. Immer so eine ganze Kette. Und es heißt, dass sie, obwohl sie sehr flache Wurzeln haben, aber sie haben sehr lange Wurzeln. Und sie verbinden ihre Wurzeln miteinander. Also die Bäume sind alle untereinander mit langen Wurzeln verbunden. Und wenn ein starker Sturm kommt und selbst ein Baum wanken würde, würden ihn die anderen Bäume tragen, sodass er nicht herausgerissen werden kann. Das fand ich einfach toll. Ja? Also gegenseitig, ein gutes Miteinander lebt davon, dass wir uns gegenseitig helfen und gegenseitig beistehen. Als Drittes, in einem guten Miteinander kommt es auf jeden Einzelnen an. Also hier geht es ja hauptsächlich um Ausbessern und Reparieren. Also da war schon was vorhanden, man musste nicht von Null anbauen. Sie mussten einfach da die Lücken schließen, sagen wir mal, und sie haben immer gemeinsam gebaut. Und obwohl jeder so seinen persönlichen Ballast, sage ich mal, den werden die damals auch gehabt haben, seine Stärken und Schwächen, sein Charakter, der Choleriker und der Phlegmatiker vielleicht links und rechts gebaut haben, Gott hat sie da zusammengefügt, oder vielleicht hat Nehemia diese dann konkret eingeteilt, aber Gott hat sie generell mal zusammengefügt und sie bessern alles aus, was da ausgebessert werden muss. Ja, und das finden wir auch, diese Worte finden wir auch ganz oft immer wieder im Text. Sie bauten und so weiter und machten und tourten und so weiter. Und ich denke, im Reich Gottes geht es auch darum, dass wir, oder in erster Linie darum, dass wir unseren Abschnitt ausbessern. Das, was Gott uns persönlich zugeteilt hat, dir und mir. Dass ich auf das sehe, was in meinem Leben zu tun ist und in meinem Auftrag ist. Hier geht es vielleicht oder ganz bestimmt gar nicht um Perfektion, sondern darum, dass ich meinen Teil tue, so gut ich eben kann, den Gott mir vor die Füße gelegt hat, für den er mir die Verantwortung gegeben hat, dass er mir übertragen hat. Wir schauen oft auf andere, aber wir sollten erstmal auf uns schauen. Was ist meine Arbeit? Was ist mein Dienst? Was ist meine Aufgabe? Der kann mehr, der ist stärker, der ist schwächer, der macht zu wenig. Das ist nicht wichtig. Gott schaut auf mich und hat mir, dir was gegeben. Und das ist deine Arbeit und dein Dienst. Und den sollst du machen, kein anderer. Ja? Und darauf sollen wir uns konzentrieren. Das war mir beim Vorbereitung echt wieder eine Botschaft, weil das geht mir genauso. Ich gucke dann nur auf den und auf jenen und wie macht der es und kann das besser. Oder das spielt gar keine Rolle. Gott hat uns für unsere, für deine, für meine Aufgabe die nötige Kraft und die Begabung geschenkt und wir sollen das einfach tun. Ja? Ich habe vorhin schon erwähnt, da waren gar keine, man liest da gar nicht, dass da Fachleute dabei waren. Also das waren nicht alles Maurer und sowas. Da lesen wir, da waren Priester, die haben gemauert, Goldschmiede, Salbenhersteller, ja? Also Leute, die vielleicht in die Natur gehen, Gräser sammeln, die dann einkochen und an die anderen verteilen. Nein, hier mussten sie Zement mischen und Steine legen. Ja? Kaufleute, Leviten, Bezirksvorsteher, Priester und sogar Frauen. Auch Frauen waren dabei, die mussten genauso mithelfen. Ja? Also wir lesen nicht so viel, aber an ein paar Stellen lesen wir auch Frauen haben da Steine geschleppt. Also keine Profis, könnte man sagen, nee, dafür bin ich nicht berufen, das ist nicht meins, nee, das kann ich nicht. Ja? Also ich habe nur das gelernt oder ich habe nur studiert oder ich kann nur das, nee. Danach fragt Gott ganz oft nicht. Also wenn ich euch eine Liste machen sollte, was ich alles nicht kann oder nicht konnte und auch jetzt wahrscheinlich nicht gut kann, aber machen muss als Missionar, die Liste wäre einmal von der Decke runter und wieder hoch. Aber ich muss es halt machen, weil es ist halt kein anderer da. Ja, anderen fragen mich auch nicht, ob das gut oder Gott sei Dank sagen mir es oft nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber so ist es eben. Wir stellen oft viel zu viele Fragen, anstatt zu sagen, Gott, ja, danke, dass du mir den Platz gegeben hast, ich will das tun. Ich will das tun. Ja, nicht, jetzt muss ich es halt tun, ja, sondern ich will das tun. Ein jeder, Galater 6,4, ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Wir arbeiten also an uns selbst natürlich auch, damit wir uns verändern in das Bild Christi oder verändern lassen, aber wir arbeiten, helfen auch mit und tun unseren Teil im Dienst im Reich Gottes. Und dafür kann ich uns einfach alle möchte ich uns alle ermutigen, dass wir genau diesen Auftrag, ich will das nochmal wiederholen, den Gott uns gegeben hat oder den wir sehen für uns, dass wir den auch verantwortungsvoll tun. Ja, also es kommt in einem guten Miteinander wirklich auf jeden Einzelnen an, auf jeden Einzelnen. In einem guten Miteinander ist jeder zum Dienen bereit. Da kommen wir nochmal wieder zurück zu den Toren. Da ist auch nicht die Zeit, die alle aufzuzählen. Das könnt ihr später nachlesen, wie die alle heißen. Das vergisst man auch wieder, wie die heißen: Taltor und Westtor und Südtor und Ofenturm und so weiter. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ein Tor eben, das möchte ich noch besonders betonen. Und zwar, das liegt dann an der anderen Stelle ganz im Süden der Stadt, von dem alten Jerusalem. Und zwar ist das Misstor. Das wird im Vers 14, Kapitel 3, wird das erwähnt. Misttor heißt das oder hieß das, weil da eben der Dumm war und der Mist, der wurde da hinaus befördert oder lag direkt da am Tor, im Tor, neben dem Tor. Kurzum könnte man sagen, da waren die Toiletten. Jeder, auch damals, hat früh seinen Topf vielleicht rausgebracht und hat ihn irgendwo hingekippt und irgendwo floss das dann Richtung Süden den Berg hinunter, wo es dann in das Hinnomtal und das Kidrontal geht, das geht also hinten runter, aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Auf jeden Fall bergab und da lief das eben da hinten raus, durch das Misttor. Kurzum, da hat es wahrscheinlich, nehme ich mal an, gut gerochen, ja, um nicht zu sagen, da hat es gestunken an dem Tor. Misttor eben. Ja. Ich bin mir sicher, da wollte nicht wirklich irgendjemand da arbeiten, aber wir lesen, man höre und staune, das Misttor besserte ein Fürst auf. Der Oberste des Bezirks von Bet-Kerem, ein Mann, der aus adligem Hause war, war sich nicht zu schade, um genau dieses Tor an dieser stinkigen Region wieder aufzubauen mit seinen Leuten. Ja? Jeder baut also da, wo Gott ihn hingestellt hat. Da könnte ich jetzt ganz persönlich fragen, bauen wir auch noch mit, wenn es um uns herum stinkt, ich sage das mal ganz vorsichtig. Wie könnte das vielleicht praktisch aussehen? Muss ja nicht gleich stinken, wirklich mit der Nase. Vielleicht gibt es in der Gemeinde ja auch Arbeiten, Dienste, Sachen, die keiner so recht machen will, ja, wo sich jeder so immer so rumdrückt. Ja, ich kenne das zum Teil auch von mir, muss ich da ganz ehrlich sein. Das müssen gar nicht die Toiletten zu reinigen sein draußen. Einfach nur etwas, was vielleicht nicht jeder so gerne tut. Sind wir bereit, einfach mal das zu tun, was keiner tun will? Ist doch mal eine interessante Frage. Ja? Bin ich bereit, das zu tun, wenn Gott mir das klar macht, das ist meine Arbeit? Ja. Mal ein einfaches Beispiel dazu, gar nicht so ein extremes. Ein junger Pastor, der war ganz entschieden in seiner neuen Gemeinde, seiner ersten Gemeindestelle, und er setzte sich so ein und predigte das Evangelium, hat viel gemacht, hat sich investiert, und irgendwie ist da nicht richtig was losgegangen. Ja, also das hat, wie man so schön sagt, es hat einfach nicht gezündet. Ja. Und in der Zeit hat er einen alten Freund getroffen und hat ihm so richtig seine Not geklagt und hat dann gesagt, das funktioniert da nicht in der Gemeinde und am liebsten will ich eigentlich morgen weg, weil das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht, ich mag nicht mehr. Und dann fragt ihn der alte Freund, ja, wie viele Jahre hat sich Gott mit dir abgemüht, bis du zum Glauben gekommen bist? Ja, sagt er, 23. Ja, und wie lange bist du jetzt dort in der Gemeinde? 4. Ja, da hat er der Freund gemeint, dann mache doch einfach noch 19 Jahre weiter, so wie Gott es bei dir getan hat. Ja, ob es jetzt angenehm ist oder nicht. Mach einfach den Dienst, den Gott dir auch hingelegt hat. Vielleicht jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber vielleicht kann es uns ja irgendwie helfen. In 1. Korinther 4 heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nichts mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu empfunden werde. Das Misstor musste eben ausgebessert werden. Dieser adlige Mann hat es gemacht. Und die Frage ist an uns, sind wir bereit, auch unsere Komfortzone mal zu verlassen, wenn das eben gefragt ist. Es geht um nichts anderes, und das wiederhole ich nochmal, als dass ich tue, was Gott mir aufgetragen hat. Und wenn mich Gott an diese Lücke, an eine bestimmte Stelle in der Mauer gestellt hat, dann kommt es auf mich an, dass ich einfach das mache, auch wenn es unbequem ist. Ein jeder diene mit der Gabe, mit der er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Sicherlich gäbe es noch ganz viele mehr solche Merkmale, aber wir haben jetzt heute eben nur Zeit für 4. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, diese 4 Merkmale eines guten Miteinanders. Ich will es noch mal kurz wiederholen. Zunächst müssen wir, jetzt bildlich gesprochen, durch das Schaftor gehen und unsere Last beim Lamm Gottes ablegen, unsere Sünden ablegen, alles, was uns belastet. Und wir müssen Vergebung erfahren und bereit sein, auch Vergebung zu gewähren, wo man vielleicht an uns schuldig geworden ist. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, wir brauchen einander. Alleine können wir nichts ausrichten. Ich will noch mal erinnern an die Windhunde, die mit vielen ganz strategisch und organisiert miteinander ans Werk gehen. Dabei geht es natürlich auch darum, dass wir uns einander annehmen und so stehen lassen, wie wir sind. Dann haben wir als Drittes gesehen, dass es wichtig ist, dass wir das, was unser Teil ist, unser Abschnitt, dass wir den konsequent, ohne Perfektionismus, aber konsequent bis zum Ende mauern. Denn nach 52 Tagen war die Mauer ja gebaut. Ja? Und als Angriffe waren, das habe ich noch vergessen, oder das kann man noch nachlesen, da mussten sie sogar Wachen aufstellen, damit das, was gearbeitet war, nicht wieder kaputt gemacht wurde. In 52 Tagen haben sie die Mauer gebaut, weil sie alle ihren Teil erfüllt haben. Und als Letztes, wir müssen auch lernen oder bereit sein, Dinge zu tun, die unangenehm sind. Und da ist es gut, wenn wir einfach das mal Gott ganz konkret im Gebet sagen, ja, lieber Gott, ich bin bereit, alles zu tun, alles, was du mir aufträgst. Das ist ein gefährliches Gebet vielleicht, aber es ist ein wichtiges Gebet und es ist ein gutes Gebet, ja, dass das jeder in seinem Leben irgendwann mal getan hat oder vielleicht dann auch wieder wiederholt. Dass wir uns wirklich einsetzen lassen, nicht für das, was wir uns rauspicken, sondern für das, was Gott uns vorgesehen hat oder was eben gerade vielleicht in der Gemeinde nötig ist. Es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind, uns ergänzen, Vertrauen aufbauen, miteinander dienen und auch einander dienen zum Nutzen aller und zur Ehre Gottes. Und damit will ich auch schließen. Lasst uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten aber an des Glaubensgenossen. Und so können wir gemeinsam im Reich Gottes arbeiten und bauen und uns auch dafür von Gott, sage ich mal, segnen lassen und gebrauchen lassen. Amen. Ich würde noch beten am Ende und dann singen wir noch ein Segenslied. Ich glaube,